Werbung.
Wenn man seit Jahrzehnten an der Wall Street unterwegs ist, schaut mich an, entwickelt man irgendwann ein ziemlich gesundes Misstrauen gegenüber Euphorie, gegenüber Schlagzeilen und jawohl, auch und ganz besonders gegenüber öffentlichem WLAN. Ich meine, ich sitze teilweise morgens um 5 Uhr irgendwo in einem Hotel in Zürich, Frankfurt oder New York, logge mich ins WLAN ein, schaue mir die Futures an, beantworte Mails, spreche mit Tradern und denke mir jedes Mal, das hier ist jetzt wahrscheinlich ungefähr so sicher wie Lehman Brothers vor dem Untergang. Und genau deshalb nutze ich NordVPN tatsächlich schon seit Jahren selbst. Nicht, weil ich paranoid bin. Naja, vielleicht ein bisschen, aber wer täglich mit Finanzmärkten arbeitet, entwickelt automatisch ein anderes Bewusstsein für Risiken. Und Cyberkriminalität ist heute nun mal ein Riesenthema. Die Zeiten, in denen Viren ja so aussahen wie schlecht geschriebene E-Mails aus Nigeria, weil das war einmal. Heute sehen Fake-Webseiten teilweise besser aus als die echten. Da klickst du einmal falsch und plötzlich wird's teuer. Was ich an NordVPN spannend finde, das ist längst nicht mehr nur ein klassisches VPN. Die haben inzwischen eine digitale All-in-One-Sicherheitslösung gemacht mit VPN und einem Antivirus der neuesten Generation. Und der Ansatz ist clever. Viele Programme reagieren ja erst dann, wenn die schadhafte Software schon auf deinem Rechner ist. NordVPN versucht, Bedrohungen früher zu stoppen, also Phishing-Links, Fake-Shops oder gefährliche Webseiten. Gerade wenn man viel reist, ständig online ist oder regelmäßig sensible Daten nutzt, ist das aus meiner Sicht extrem sinnvoll. Und ganz ehrlich, wenn ich schon jeden Tag Risiken an der Wall Street navigiere, muss ich nicht auch noch mein Hotel-WLAN zum Hedgefonds für Hacker machen. Wenn ihr euch das anschauen wollt, mit meinem Link nordvpn.com/wallstreet bekommt ihr aktuell einen exklusiven NordVPN-Deal plus 4 extra Monate obendrauf. Inklusive 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
Werbung Ende.
Heute ist Montag, der 1. Juni. Herzlich willkommen zu Opening Bell, featured bei Handelsblatt. Ja, die Futures sind ein bisschen eingetrübt durch die Meldungen aus dem Iran. Der Iran beendet jegliche Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten. Man werde die Straße von Hormuz nun vollends blockieren. Das ist ein Protest, unter anderem wegen der laufenden Angriffe gegen den Libanon. Hier geht es um die Hezbollah. Gleichzeitig die wiederholten Angriffe der USA auf militärische Standorte des Iran übers Wochenende. Der Iran hat dementsprechend zurückgeschlagen. Wir sehen heute Morgen nun doch einen Ölpreis, der ziemlich anzieht. Ein Anstieg von 6% im New Yorker Handel. Das also droht, den Aktienmarkt auszubremsen, obwohl Nvidia, Microsoft und die Aktien von IBM sehr fest tendieren. Dell übrigens legt auch weiter zu. Hier schraubt Goldman Sachs die Kursziele auf $500 hoch mit einer Kaufempfehlung. Also die Kursexplosion am Freitag war anscheinend nicht genug. So, einen schönen guten Morgen, Happy Monday und herzlich willkommen im ersten Handelstag im Juni, der genauso startet wie der Mai. Endet auf neuen Rekordniveaus mit dem Dow Jones, dem S&P und dem Nasdaq im Plus. Es sind vor allen Dingen ja die gleichen Stories, die im Mai den Markt getrieben haben. Das Thema AI und Chipwerte. Wir haben über Nacht Softbank das erste Mal jetzt seit dem Zenit der Internet-Bubble wertvoller als Toyota. Softbank hat in Japan Toyota überholt. Und abgesehen von Softbank ging es dann auch in Südkorea mit Samsung Electronics wieder um 10% bergauf. SK Hynix 1% plus Softbank 14% auf der Gewinnerseite. In Hongkong ging es bei Lenovo weiter bergauf, 5% Kursgewinn. Und bei Lenovo, die Aktie hat jetzt seit dem 21. Mai einen Kursanstieg von etwa 93% gesehen. Lenovo war der Hauptmotor im Vorfeld der Zahlen von Dell. die dort für Stimmung gesorgt haben. Der Rest ist dann Geschichte. Am Freitag musste man sich ja die Augen reiben. Die Aktien von Dell zeitweise fast 40% auf der Gewinnerseite. Und die Aktie hat heute wieder Auftrieb. Es geht weiter bergauf. Wir haben hier auch erneut positive Analystenkommentare. Aber die Story am Tech-Himmel ist heute insbesondere Nvidia. Und deshalb sehen wir auch nicht auf breiter Front Kursgewinne im Chipsektor. Die Meldungen von Nvidia wirken sich auf Apple, auf Qualcomm, auf Intel und auch auf die Aktien von AMD heute Morgen eher belastend aus. Und zwar hat der CEO Jensen Huang am Montag in Asien auf der Computex eine Rede gehalten und dort den Einstieg in den PC-Bereich bekannt gegeben mit einem PC-Superchip, der RTX Spark, designed, um AI-Agents zu betreiben, die über Apps hinweggehend viel Arbeit abnehmen können. Es sei das erste Mal in 40 Jahren, dass der PC-Markt vom Chip her neu gedacht wird. Es ist auch das erste Mal, dass Nvidia hier jetzt aggressive Konkurrenz macht gegenüber Apple, Qualcomm, Intel und AMD. Und man hört, dass Dell, Asus und HP die ersten PC-Hersteller sein werden, die diesen Superchip einsetzen, der quasi im Zusammenspiel mit Microsofts Windows-Software dann die Effizienz von PCs erheblich steigert. Huang sagt, dies sei der effizienteste PC-Chip entwickelt im Zusammenspiel mit Microsoft Windows, den es am Markt aktuell gibt. Entwickelt wurde der Chip in Taiwan von MediaTek. Produziert wird das Ganze von Taiwan Semiconductor und noch in diesem Jahr also soll die Auslieferung beginnen und damit wird der Wettbewerb für die herkömmlichen PC-Chip-Hersteller deutlich zunehmen, die dementsprechend heute Morgen abgestraft werden. Obwohl ich sagen muss, wir haben parallel dazu heute auch einige positive Analystenkommentare, insbesondere auch zu AMD. Also mal abwarten, ob sich hier der Gegenwind dementsprechend im Tagesverlauf nicht auch schon wieder ein bisschen legen wird. Wir haben diese Woche, mal abgesehen von den Nachrichten um Nvidia, auch einige andere Tech-Ereignisse anstehen, die die Stimmung hochhalten könnten. Wir haben heute Abend die Quartalszahlen von Hewlett-Packard Enterprise. Die Messlatte hängt hier natürlich sehr hoch nach den exzellenten Zahlen, vor allen Dingen von Dell. Wir haben Credo Technologies mit Zahlen heute Abend und dann am Mittwoch Broadcom. Broadcom natürlich auch ein Schwergewicht am AI-Himmel. Und wir haben morgen um 18.30 Uhr eurer Zeit die Keynote-Rede von Satya Nadella. Microsoft natürlich hier auf der Build-Konferenz von Microsoft. Die beginnt morgen und läuft dann am Mittwoch die Microsoft Build bei Cisco Live. Die Cisco Live-Konferenz läuft seit dem 31. Mai und bis zum 4. Juni. Also auch hier dürfte es dann einige positive Nachrichten geben und die Computex dann in Asien. Also das Nachrichtenumfeld müsste eigentlich hier weiterhin positiv bleiben.
Werbung.
Ja, an der Wall Street wird jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf getrieben. Ne? Heute KI rettet die Welt. Morgen Inflation lässt die Welt dann wieder zittern und spätestens übermorgen heißt es dann, naja, alles halb so wild. Die Schlagzeilen wechseln im Stundentakt. Aber genau deshalb brauchst du an der Börse vor allem eines, einen klaren Prozess und kühlen Kopf. Und genau deshalb finde ich den Ansatz von DJE Kapital und dem FMM-Fonds so spannend. Der FMM-Fonds wurde 1987 aufgelegt, mitten im Börsencrash. Ja, kein Timing, das man sich freiwillig aussucht. Aber genau daraus ist auch die DNA entstanden. Risiken ernst nehmen, flexibel bleiben und nicht zu blind jedem Trend hinterherrennen. Und das unterscheidet den FMM-Fonds bis heute von vielen klassischen Fonds. Dort wird nicht einfach ein Index hübsch verpackt nachgebaut. Der Ansatz ist aktiv antizyklisch und basiert auf klaren Überzeugungen. Die Grundlage dafür ist die sogenannte FMM-Methode. Fundamental, monetär und markttechnisch. F steht für fundamental, also die Analyse von Unternehmen, Branchen und Volkswirtschaften. Das erste M steht für monetär, Zinsen, Inflation, Liquidität und Geldmengen. Und das zweite M steht für markttechnisch, also Marktstimmung, Trends und Momentum. Interessant finde ich auch den klaren Fokus auf Europa und die bewusste Auswahl einzelner Unternehmen, statt einfach nur den großen US-Indizes hinterherzulaufen, wie so eine nette Entenfamilie im schönen Central Park. Erfolgreiche Geldanlage besteht eben nicht nur aus Excel-Tabellen oder einem guten Bauchgefühl. Pro Jahr führt das unabhängige Research-Team von DJE mehr als 500 Unternehmensgespräche. Das ist echte Marktarbeit. Das ist nicht Kaffeesatzleserei. Ja, und wenn du mehr über die FMM-Fonds und den Investmentansatz von DJE Kapital erfahren möchtest, alle Infos findest du auf dje.de/fmm. Und lass uns direkt mal die Analystenkommentare ansprechen, bevor ich nochmals auf die Unternehmensmeldungen eingehe, weil man hier nochmal sieht, wie viel Optimismus anhaltend auch zum Wochenauftakt da ist. Machen wir mit AMD direkt mal weiter. Barclays hebt das Kursziel auf $665 an und bleibt auch bei einer Kaufempfehlung und betont, dass das Verhältnis von CPU, also das quasi das von Prozessoren, die das Herzstück in einem PC darstellen, das Verhältnis von CPU zu GPUs, Grafikprozessoren, signalisiert, dass die CPU-Nachfrage weiter rapide anziehen wird in einer Welt von Agentic AI, und AMD sei hier mit am besten positioniert, so Barclays. Bei Mitsuo sieht man es ähnlich. Auch hier wird das Kursziel auf $615 angehoben und man betont, dass die AI-Nachfrage im gesamten CPU-Ökosystem sehr stark bleiben dürfte, mit Angebotsengpässen bis weit ins kommende Jahr hineingehen, beziehungsweise ja, bis weit ins Jahr 2027 hineingehend. Daher also anhaltend positive Kommentare zu AMD. Es gibt auch zu Intel Kommentare, auch von Barclays. Da ist vor allen Dingen auffällig, dass nach natürlich der gigantischen Rallye, die wir bei Intel gesehen haben in diesem Jahr, die meisten Analysten den Wert nur mit Halten einstufen. Also selbst wenn die Kursziele ein bisschen angehoben werden, Barclays sieht die Aktie bei 100. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass Barclays bei Intel sehr weit vom Schuss gelegen hat. Das Kursziel bei Barclays für Intel lag bisher bei $65. Die Aktie ist heute Morgen bei $107. Jetzt wird das Kursziel also immerhin auf 100 angehoben, liegt $7 unter dem aktuellen Niveau. Die Aktie ist heute Morgen 6% auf der Verliererseite. Und der Wert wird, wie gesagt, weiterhin nur mit Halten eingestuft. AMD sei im Bereich der CPUs besser positioniert. Mitsuo hat immerhin einen Kursziel von 128, bleibt aber auch nur bei neutral. Wells Fargo ein Kursziel von 110, die kommen von $85, lagen hier bisher also weit ab vom Schuss, bleiben auch beim Halten, und man betont, dass insgesamt im Memory-Bereich die Angebotsengpässe bis ins Jahr 2027 anhalten werden. Also das Ausmaß an Optimismus, das sehen wir vor allen Dingen bei AMD. Hier bleiben die Kursziele ausgesprochen hoch. Im Tech-Universum haben wir heute Morgen auch Kommentare zu Apple von der Citigroup mit einer Kaufempfehlung von $100 und einem Kursziel von $315. Man geht davon aus, dass Apple Marktanteile gewinnen wird. Abgesehen davon sollten Anleger nicht vergessen, dass am 8. Juni die Entwicklerkonferenz von Apple stattfindet. Bei Dell rennt jetzt Goldman Sachs hinterher. Das Kursziel war bisher $230. Man verdoppelt die Kursziele, um genau zu sein. Es ist sogar mehr als eine Verdopplung von 230 auf jetzt $500 mit einer Kaufempfehlung, ne, dass die Zuversicht in Dell habe zugenommen. Ich meine, die Aktie, wie gesagt, am Freitag allein über 30% auf der Gewinnerseite nach Zahlen, bei denen man wirklich schier vom Stuhl gefallen ist, sowohl rückblickend wie auch bei dem jetzt angebrochenen Quartal. Und bei Mitsuo wird auch das Kursziel auf $500 angehoben. Morgan Stanley schraubt das Kursziel auf 448 Dollar. Aber in dem Fall muss man sagen, dass Morgan Stanley extrem daneben gelegen hat. Denn die Aktie wird jetzt von Verkaufen, ne? Das Kurs, die lag bisher bei 170 Dollar mit einer Verkaufsempfehlung. Und jetzt, wo das Ding nach oben geknallt ist, wird die Aktie immerhin auf Halten abgestuft. Also immer noch keine Kaufempfehlung. Man hat die gesamte Rallye verpasst. Das Kursziel aber wird im Prinzip fast verdreifacht von 170 auf 448 Dollar. Also da muss man ganz klar sagen, der Analyst, rennt hier weit hinterher. Die Aktie ist heute Morgen nach dieser gigantischen Rallye am Freitag etwa 1,5% im Plus. 448, das liegt über dem aktuellen Niveau von 428 Dollar. Dell habe die Angebotsengpässe und die Lieferketten, die wir hier sehen, also die Verknappung, die wir hatten, das habe Dell besser gemanagt im Chipsektor als der Wettbewerb. Dementsprechend, immerhin wird der Wert mit Halten eingestuft. Last but not least, kurz noch ein Blick auf IBM. Die Aktie wurde ja in den letzten Tagen auch sehr stark beflügelt durch die 2 Milliarden Fördermittel, die Trump-Administration ausgeben will im Bereich Quantum Computing. 1 Milliarde sollen allein an IBM gehen und Barclays stuft jetzt an diesem Montag die Aktie nochmals mit Kaufen ein und einem Kursziel von 350 Dollar. IBM habe einen stabilen Wachstumsmotor geschaffen, auch um den Bereich Software, der verteidigt werden kann im AI-Zeitalter. Und wie gesagt, die Aktie ist auch sehr stark gelaufen aufgrund der Meldungen, der Investitionen in den Quantum-Computing-Bereich. So, jetzt kommen wir nochmal zu den anderen Unternehmensmeldungen im AI-Universum. Und nicht nur, und dann kommen wir zum allgemeinen Thema. Wir haben nun den Börsengang voraussichtlich von SpaceX am 12. Juni. Ich habe mich jetzt für meine Community, für 360 Wall Street auch nochmal übers Wochenende intensiver damit auseinandergesetzt. Und mal abgesehen davon, dass SpaceX wirklich in erster Linie eine Glaubensfrage ist, wird also sehr stark darauf ankommen, diesen Elon-Faktor zu instrumentalisieren. Man hofft ja, dass bei diesem Börsengang auch Privatanleger besonders stark bedient werden. 30% der zu platzierenden Aktien sollen beim Privatanleger landen. Und vor 2 Tagen wurde die Messlatte übrigens, die Bewertungsmesslatte, schon ein bisschen zurückgenommen. Bisher hieß es 1,75 bis vielleicht sogar 2 Billionen Dollar. Jetzt liegen wir bei 1,75. Einige sagen, es wird höchstens 1,5 Billionen sein. Aber selbst das ist natürlich ein Schwergewicht. Und wir reden hier von rund, 70 bis 80 Milliarden Dollar an Aktien, die platziert werden sollen. Und hier wird es dann vor allen Dingen darauf ankommen, diesen Elon-Faktor zu instrumentalisieren. Nochmal zur Erinnerung, wer vor 16 Jahren bei dem Börsengang von Tesla 1.000 investiert hat, hat heute über 400.000 Dollar an Vermögen geschaffen, ne? Und man wird also diese Karotte vor der Nase haben, ne? Sei bei Elon dabei, vergiss die Bewertung. Die Bewertung ist jenseits von Gut und Böse. Wir reden hier von einem Kursumsatzverhältnis von fast 94. 94 im S&P 500 liegt das Kursumsatzverhältnis bei unter 3,4. Also da muss man schon mit sehr viel Optimismus drangehen. Die Bewertung ist jenseits von Gut und Böse. Aber die 2 Hauptkritikpunkte ist die Tatsache, dass über 90% der Aktien von Insidern kontrolliert werden. Das Unternehmen ist sehr lange eben privat geblieben. Die Venture Capital Firmen werden sich hier einen Ast verdienen und die frühen Investoren. Und um mal eine Zahl in den Raum zu werfen: Man wird hier bei dem Börsengang mehr Kapital rausschlagen, die Venture Capital finanzierten Aspekte, als 750 Börsengänge der letzten 10 Jahre. Also da wird richtig Kasse gemacht. Ist übrigens nicht unbedingt bearish, man kann natürlich den Spieß umdrehen. Es wird jetzt so viel Kapital freigesetzt, dass von den Venture Capital Firmen natürlich auch wieder reinvestiert werden muss, also in weitere Startups, in andere Unternehmen, die an die Börse kommen. Das ist also Funding-Kapital für die nächsten Runden. So gesehen ist das die positive Perspektive. Aber wie ja das Börsenprospekt zeigt, wird die Lock-up-Periode, in der Insider verkaufen kann, die normalerweise bei 180 Tagen liegt, unter bestimmten Bedingungen schon nach 60 Tagen gelockert. Und wenn die Aktie jetzt, sagen wir mal, im Zuge des Börsengangs mit 30% plus eröffnen sollte, dann ist schon die nächste Hürde genommen, bei der Insider verkaufen dürfen. Wir werden also in den Herbst hineingehend eine so große Flut an potenziellen Aktienverkäufen sehen von Insider, die eventuell Kasse machen. Das kann den Wert dann durchaus mit einfangen, mal abgesehen davon, dass auch die Besitzverhältnisse, ne, bei Tesla ist es ja nicht anders, die stimmberechtigten Aktien liegen überwiegend bei Elon Musk. So, also von daher wird hier vor allen Dingen sehr viel Furore gemacht nach dem Motto, look, sei dabei, ist der Elon-Faktor. Psychologie wird hier eine größere Rolle spielen, vermutlich als das Thema der Bewertung, denn die Bewertung ist in der Tat wirklich schwindelerregend, um nicht zu sagen to the moon, das passt dann schon wieder zu einer Raumfahrtaktie. So, Softbank, wie gesagt, ist mehr wert jetzt als Toyota in Japan. Das hatten wir das letzte Mal zum Zenit der Dotcom-Bubble. Und Softbank gibt bekannt, dass man in Frankreich 75 Milliarden Euro investieren wird, um ein Netzwerk von AI-Computing-Clusters aufzubauen, ne? In Frankreich wäre in Deutschland auch schön gewesen, gell? Das wäre doch mal eine schöne Meldung. Herr Merz, das wäre mal eine schöne Meldung gewesen, oder? Gut, aber kommen wir zum Punkt zurück. Wir haben also Softbank im Schlagzeilen, über Nvidia haben wir schon gesprochen. IBM übrigens 8% im Plus heute, ne? Heute Morgen wieder ein Senkrechtstarter. Und Nvidia sehr stark im Plus heute. Also diese Meldungen von Nvidia sind sehr, sehr weitreichend. Wir haben eine Übernahme von Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway kauft für knapp 7 Milliarden Dollar oder einen Gesamtwert von 8,5 Milliarden Dollar den Hausbaukonzern Taylor Morrison Home. Und das ist natürlich bei einem Vermögen von fast 400 Milliarden in Cash jetzt nicht die große Mega-Übernahme, knapp 8,5 Milliarden Dollar, aber es zeigt eben doch, dass nach auch der Übernahme von OxyChem, und das war eine gute Übernahme, ne, OxyChem hat sehr stark profitiert durch den Nahostkonflikt, dass Berkshire Hathaway also jetzt offener für Übernahmen zu sein scheint. Der bezahlte Preis ist auch moderat. Ist gerade mal eine Übernahmeprämie von etwa 24% im Vergleich zu den Schlusskursen am Freitag. Und also ist durchaus vertreten. Und Berkshire ist im Bereich der Immobilien des Häusermarktes schon recht stark vertreten, ne? Also dem einen oder anderen werden diese Namen nichts sagen, aber da ich ja nun schon lange in Amerika lebe, also Benjamin Moore zum Beispiel, ein Farbengigant, wir haben Johns Manville, wir haben Shaw, wir haben Acme, wir haben Meet MyTech und Berkshire Hathaway hält auch höhere Anteile an dem Hausbaukonzern Lennar. Die Aktien müssten eigentlich davon heute auch profitieren. Jetzt ist das Unternehmen Taylor Morrison nicht das größte. Man baut im Jahr etwa 13.000 Häuser und ist damit hinter D.H. Horton, die 93.000 Häuser bauen, oder eine Lennar, die über 80.000 Häuser bauen, abgeschlagen. Aber nichtsdestotrotz sehen wir eben, dass Berkshire Hathaway zunehmend in dieses Segment reingeht. Könnte natürlich auch für das Segment insgesamt ein ganz gutes Signal sein, wenn Berkshire Hathaway hier Potenzial sieht, auch bei Lennar investiert ist. Was bedeutet das letztendlich gesehen für den Häusermarkt? Also nicht wundern, wenn dieses Segment heute letztendlich gesehen dann mit auf der Gewinnerseite ist. So, jetzt habe ich mal ganz bewusst heute den Wochenausblick und das Thema Iran ein bisschen nach hinten geschoben. Wir haben übers Wochenende schon wieder Schlagzeilen, auch an diesem Montag, dass die Vereinigten Staaten Raketen des Iran abgeschossen haben und die heute auch wieder für militärische Standorte der USA in Kuwait gedacht waren. Gleichzeitig haben die Amerikaner aber auch übers Wochenende einen defensiven Angriff auf militärische Standorte im Iran gemacht. Also dieser ganze Begriff Waffenstillstand wird hier anscheinend vollkommen neu definiert. Also wir beschießen uns zwar gegenseitig immer noch militärische Anlagen, aber der Waffenstillstand hält. Also Neudefinition von Waffenstillstand Ölpreis ist jedenfalls heute auf der Gewinnerseite. Wir sind bei fast $90 für WTI. Die Renditen der Staatsanleihen sind ziemlich stabil, reagieren also letztendlich gesehen so gut wie gar nicht darauf. Es ist zumindest mal auch eine rechte gute Nachricht. Wir haben auch Meldungen, dass Israels Netanyahu stärker vordringt im Libanon gegen die Hezbollah. Das ist ja auch eine Forderung des Iran, dass die Angriffe Israels auf die Hezbollah eingestellt werden sollen, Angriffe auf den Libanon. Also die Lage ist immer noch sehr instabil, muss man sagen. Aber die Wall Street ignoriert es, weil eben das Thema AI-Technology immer wieder im Vordergrund steht und weil man immer noch der Meinung ist, dass zu guter Letzt eine Einigung erreicht werden kann. New York Times berichtet, dass anscheinend Donald Trump in letzter Minute bei dem Basisverständnis, das man erreicht haben oder das man erreicht haben soll am Freitag, dass hier letztendlich gesehen, dass einige Last-Minute-Änderungen von Trump gewünscht wurden. Jetzt sind übrigens die Futures auf den Nasdaq mittlerweile auch leicht auf der Verliererseite. So, zum Schluss nochmal ganz kurz ein Blick in die Zukunft, nämlich was kommt in dieser Woche alles noch? Wir haben heute um 16 Uhr eurer Zeit den ISM Einkaufsmanager-Index der Industrie. Der wird wichtig sein, vor allem die Preiskomponente. Man geht davon aus, dass sich die Mai-Daten im Vergleich zum April leicht gebessert haben. Der entscheidende Faktor wird sein, wie sieht die Preiskomponente aus? 16 Uhr eurer Zeit, also könnte es hier nochmal etwas volatiler werden. Dann haben wir, wie gesagt, Credo Technologies heute Abend, Hewlett Packard Enterprise ebenfalls. Wir haben im Wochenverlauf, wo habe ich es hier? Da habe ich es noch. Bleiben wir jetzt mal bei den Ergebnissen. Wir haben Dollar General, wir haben Palo Alto Networks, wir haben Ulta Beauty, wir haben Macy's, CrowdStrike, Broadcom im Wochenverlauf. DocuSign meldet, Lululemon meldet, Ciena meldet. Also es gibt im Wochenverlauf immer noch einige Highlights bei den Ergebnissen. Und diese Woche wird auch makrotechnisch wichtig sein, mal abgesehen von den ganzen Turbulenzen im Nahen Osten, haben wir sehr viele andere Daten. Also der ISM der Industrie wird heute gemeldet. Wir haben dann den ISM der Dienstleister im Wochenverlauf, am Mittwoch das Facebook auch und dann ganz wichtig am Freitag die US-Arbeitsmarktdaten für den Mai und hier rechnet man mit 90.000 geschaffenen Jobs. Also die Woche wird sehr bewegt sein, wie so oft bisher also sehen wir, dass der Juni ganz gut anläuft und mal schauen, wie letztendlich gesehen die Auseinandersetzungen mit dem Iran weiterlaufen. So, jetzt wünsche ich euch einen guten Handelstag. Ich werde heute Abend wieder mit dabei sein. War übrigens wirklich sehr, sehr spannende Dreharbeiten am Freitag und Samstag. Ich freue mich schon, wenn ich das hier auf dem Kanal auch mit zeigen kann. Wir haben letztendlich Persönlichkeiten getroffen, ja, von denen ich eigentlich nur träumen kann. Ne? Tom und Sherman McClellan von dem McClellan-Oszillator. Wir haben Elliot Prechter da gehabt, dessen Vater die Elliot-Wellentheorie global groß gemacht hat. Wir hatten John Bollinger dabei von den Bollinger-Bändern. Wir hatten Michael Howell dabei, der sich auf Liquiditätsströme fokussiert. Und da gab es schon einige wirklich interessante Insights, auch was das aktuelle Anlageumfeld betrifft. Und einer der Highlights, Larry Williams, der 1987 die Trading Competition, die globale World Cup Championship im Futures Trader für sich entschieden hat. 1987. Und dieser Wettbewerb wird jährlich durchgeführt. Er ist bis heute auf dem ersten Platz, hat in 12 Monaten aus 10.000 in der Spitze $2.2 Millionen gemacht. Echt Geld. Dann kam der Crash 87 und dann ging er aus dem Wettbewerb raus mit einem Gewinn von $1.1 Millionen. Und seine Tochter, das wusste ich auch nicht, ist übrigens Michelle Williams, sehr bekannte Hollywood-Schauspielerin. Und Michelle Williams hat mit 17 Jahren auch die Weltcup Championship im Futures Trading gewonnen. Sie war 17 Jahre alt. Sie hat sich deshalb extra mit 17 vom Gericht schon quasi als eigenständig freisprechen lassen von den Eltern, nur um diesen Wettbewerb mitzumachen. Das ist also wirklich eine Person, die weiß, was sie will. Und sie ist bis heute auf Platz 3 der globalen Championship. Also Hut ab, muss ich sagen. War ein super Wochenende. Und Ihr werdet dann in den nächsten, ich würde mal vermuten, in gut eineinhalb Wochen geht's los, das Ergebnis sehen. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns heute Abend wieder bei der Closing Bell, dann mit den Ergebnissen von Hewlett Packard Enterprise und Credo Technologies. Bis dann und ciao.
Und jetzt der obligatorische und BaFin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondent noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag.